Kapitel 25. Gottes Gesetz ist unveränderlich. Der Tempel Gottes im Himmel ward aufgetan, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen. Offenbarung 11, Vers 19. Die Lade des Bundes Gottes steht im Allerheiligsten, der zweiten Abteilung des Heiligtums, im Dienst der irdischen Hütte, die dem Vorbild und dem Schatten des Himmlischen diente, wurde diese Abteilung nur am großen Versöhnungstag zur Reinigung des Heiligtums geöffnet. Darum verweist die Ankündigung, dass der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und die Lade des Bundes darin gesehen wurde, auf das Auftun des Allerheiligsten im himmlischen Heiligtum auf das Jahr 1844, als Christus dort eintrat, um das Schlusswerk der Versöhnung zu vollziehen. Diejenigen, welche im Glauben ihrem großen hohen Priester folgten, als er seinen Dienst im Allerheiligsten antrat, sahen die Lade des Bundes. Weil sie den Gegenstand des Heiligtums erforscht hatten, erkannten sie den veränderten Dienst des Heilandes und sahen, dass er jetzt vor der Lade Gottes diente und dort sein Blut für die Sünder geltend mache. Die Lade in der Hütte auf Erden enthielt die zwei steinernen Tafeln, auf welchen die Gebote des Gesetzes Gottes eingegraben waren. Die Lade war einfach ein Behälter für die Gesetzestafeln, und das Vorhandensein dieser göttlichen Gebote verlieh ihr ihren Wert und ihre Heiligkeit. Als der Tempel Gottes im Himmel aufgetan wurde, war die Lade des Bundes zu sehen. Im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums wird das göttliche Gesetz heilig aufbewahrt. Das Gesetz, das von Gott selbst unter dem Donner am Sinai gesprochen und mit seinem eigenen Finger auf steinerne Tafeln geschrieben worden war. Das Gesetz Gottes im himmlischen Heiligtum ist die große Urschrift, wovon die auf steinernen Tafeln geschriebenen, in den Büchern Moses verzeichneten Gebote eine untrügliche Abschrift waren. Alle, welche diese wichtige Wahrheit verstehen lernten, kamen auf diese Weise dahin, das heilige, unveränderliche Wesen des göttlichen Gesetzes zu erkennen. Wie nie zuvor sahen sie die Kraft der Worte des Heilandes. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Matthäus 5, Vers 18. Das Gesetz Gottes, das eine Offenbarung seines Willens, ein Abbild seines Wesens ist, muss als ein treuer Zeuge ewig bestehen. Auch nicht ein Gebot ist aufgehoben, nicht der kleinste Buchstabe oder Tüttel ist verändert worden. Der Psalmist sagt: Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Alle seine Gebote sind beständig, sie stehen fest für immer und ewig. Psalm 119, Vers 89, Psalm 111, Verse 7 und 8. Gerade im Herzen der 10 Gebote steht das 4. Gebot, wie es zuerst verkündigt wurde: Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Der Geist Gottes beeinflusste die Herzen derer, die sein Wort erforschten. Die Überzeugung drängte sich ihnen auf, dass sie unwissentlich dieses Gebot übertreten und den Ruhetag des Schöpfers unbeachtet gelassen hatten. Sie fingen an, die Gründe für die Beobachtung des ersten Wochentages anstatt des von Gott geheiligten Tages zu prüfen. Sie konnten in der Heiligen Schrift keinen Beweis für die Abschaffung oder Veränderung des 4. Gebotes finden. Der Segen, der den 7. Tag heiligte, war ihm nie entzogen worden. Aufrichtig hatten sie danach gesucht, Gottes Willen zu erfahren und ihn zu tun. Jetzt erkannten sie sich als Übertreter seines Gesetzes. Tiefer Schmerz erfüllte ihre Herzen, und sie bewiesen ihre Treue gegen Gott dadurch, dass sie den Sabbat heiligten. Viele ernste Anstrengungen wurden unternommen, ihren Glauben umzustoßen. Es war deutlich, dass, wenn das irdische Heiligtum ein Abbild des Himmlischen war, auch das in der Bundeslade auf Erden aufbewahrte Gesetz eine genaue Abschrift des Gesetzes in der himmlischen Lade war und dass die Annahme der Wahrheit von dem himmlischen Heiligtum die Anerkennung der Ansprüche des Gesetzes Gottes, somit auch die Verbindlichkeit gegen den Sabbat des vierten Gebotes einschloss. Hier lag das Geheimnis des bitteren und entschlossenen Widerstandes gegen jene übereinstimmende Auslegung der Heiligen Schrift, die den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum offenbarte. Menschen versuchten, die Tür zu schließen, die Gott geöffnet hatte, und die Tür zu öffnen, die er geschlossen hatte, aber der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf, hatte gesagt: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen. Offenbarung 3, Vers 7 und 8. Christus hatte die Tür aufgeschlossen, das heißt den Dienst im Allerheiligsten aufgenommen. Licht strahlte aus jener offenen Tür des Heiligtums im Himmel und zeigte das vierte Gebot als eingeschlossen in dem hier aufbewahrten Gesetz. Was Gott eingesetzt hatte, konnte kein Mensch aufheben. Seelen, die das Licht über den Mittlerdienst Christi und die Beständigkeit des Gesetzes Gottes angenommen hatten, fanden, dass dies die in Offenbarung 14 vorgeführten Wahrheiten waren. Die Botschaften dieses Kapitels enthalten eine dreifache Warnung, welche die Bewohner der Erde auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten soll. Die Ankündigung, die Zeit seines Gerichts ist gekommen, weist auf das Schlusswerk des Dienstes Christi für die Erlösung der Menschen hin. Sie erklärt eine Wahrheit, die verkündigt werden muss, ehe des Heilandes Vermittlung aufhört und er zur Erde zurückkehrt, um sein Volk zu sich zu nehmen. Das Werk des Gerichts, das im Jahre 1844 seinen Anfang nahm, muss so lange dauern, bis die Schicksale aller, sowohl der Lebendigen als auch der Toten, entschieden sind, also bis zum Ende der Gnadenzeit. Damit die Menschen vorbereitet sein möchten, im Gericht zu bestehen, verlangt die Botschaft: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Welche Folge die Annahme dieser Botschaft hat, wird in den Worten angezeigt. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Um auf das Gericht vorbereitet zu sein, ist es nötig, das Gesetz Gottes zu beachten. Nach diesem Gesetz wird im Gericht der Charakter beurteilt werden. Der Apostel Paulus erklärt: Alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird. Weiter sagt er: Die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Römer 2, Verse 12 bis 16. Der Glaube ist notwendig, um das göttliche Gesetz zu halten, denn ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Hebräer 11, Vers 6 und Römer 14, Vers 23. Durch den ersten Engel werden die Menschen aufgefordert, Gott zu fürchten, ihm die Ehre zu geben und ihn als den Schöpfer des Himmels und der Erde anzubeten. Um dies zu tun, müssen sie seinem Gesetz gehorchen. Salomo sagte: Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Prediger 12, Vers 13. Ohne Gehorsam gegen seine Gebote kann kein Gottesdienst dem Herrn gefallen. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Wer sein Ohr abwendet, um das Gesetz nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Greuel. 1. Johannes 5, 3 und Sprüche 28, Vers 9. Die Verpflichtung, Gott anzubeten, beruht auf der Tatsache, dass er der Schöpfer ist und dass ihm alle anderen Wesen ihr Dasein verdanken. Wo immer in der Bibel hervorgehoben wird, dass er ein größeres Anrecht auf Ehrfurcht und Anbetung hat als die Götter der Heiden, da werden die Beweise seiner Schöpfermacht angeführt. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Psalm 96, Vers 5. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? So spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Jesaja 40, Vers 25 und 26 und Kapitel 45, Vers 18. Der Psalmist sagt, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Psalm 100, Vers 3, Psalm 95, Vers 6. Und die heiligen Wesen, die Gott im Himmel droben anbeten, erklären als Grund ihrer Huldigung, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen. Offenbarung 4, Vers 11. In Offenbarung 14 werden die Menschen aufgefordert, den Schöpfer anzubeten. Und die Weissagung führt uns eine Klasse vor, die infolge der dreifachen Botschaft die Gebote Gottes hält. Eines dieser Gebote weist direkt auf Gott als den Schöpfer hin. Das vierte Gebot erklärt, am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 2. Mose 20, Vers 10 und 11. Vom Sabbat sagte der Herr, dass er ein Zeichen sei, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Hesekiel 20, Vers 20. Und der angegebene Grund ist, denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebenten Tage ruhte er und erquickte sich. 2. Mose 31, Vers 17. Der Sabbat ist darum als Gedächtnistag der Schöpfung wichtig, weil er immer den wahren Grund vor Augen führt, warum die Anbetung Gott gebührt, weil Gott der Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe sind. Der Sabbat bildet daher die eigentliche Grundlage alles Gottesdienstes, denn er lehrt diese große Wahrheit in der eindrucksvollsten Weise. Von keiner anderen Einrichtung kann dies gesagt werden. Der wahre Grund der Gottesanbetung, nicht nur am siebenten Tage, sondern überhaupt, liegt in dem Unterschied zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Diese große Tatsache kann nie veralten und darf nie vergessen werden. Um diese Wahrheit den Menschen stets vor Augen zu halten, setzte Gott den Sabbat in Eden ein. Und solange der Grund fortbesteht, dass wir ihn anbieten sollen, weil er unser Schöpfer ist, so lange wird der Sabbat das Zeichen und das Gedächtnis sein. Wäre der Sabbat allgemein gehalten worden, so wären die Gedanken und Neigungen dem Schöpfer voller Ehrfurcht und Anbetung zugewandt worden, und es hätte nie einen Götzendiener, einen Gottesleugner oder einen Ungläubigen gegeben. Die Beachtung des Sabbats ist ein Zeichen der Treue gegen den wahren Gott, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Daraus ergibt sich, dass die Botschaft, die den Menschen gebietet, Gott anzubeten und seine Gebote zu halten, sie besonders auffordert, das vierte Gebot zu befolgen. Im Gegensatz zu denen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten, verweist der Engel auf andere, gegen deren Irrtümer eine feierliche und schreckliche Warnung ausgesprochen wird. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken. Offenbarung 14, Vers 9 und 10. Eine richtige Auslegung der angewandten Sinnbilder ist zu einem Verständnis dieser Botschaft erforderlich. Was wird durch das Tier, das Bild und das Mahlzeichen dargestellt? Die prophetische Kette in der sich diese Sinnbilder vorfinden, fängt in Offenbarung 12 mit dem Drachen an, der Christus bei seiner Geburt umzubringen versuchte. Der Drache ist Satan, Offenbarung 12, Vers 9, denn dieser reizte Herodes, den Heiland umzubringen. Sein hauptsächliches Werkzeug, um in den ersten Jahrhunderten des christlichen Zeitalters Krieg gegen Christus und sein Volk zu führen, war das Römische Reich mit seiner vorwiegend heidnischen Religion. Während so der Drache hauptsächlich Satan darstellt, so versinnbildet er andererseits das heidnische Rom. In Offenbarung 13, Vers 1 bis 10 wird ein anderes Tier beschrieben, gleich einem Panther, welchem der Drache seine Kraft, seinen Thron und große Macht gab. Dies Sinnbild stellt, wie auch die meisten Protestanten geglaubt haben, das Papsttum dar, das zu der Kraft, dem Stuhl und der Macht des alten Römischen Reiches gelangte. Von dem pantherähnlichen Tier wird gesagt, es ward ihm gegeben, ein Mund zu reden große Dinge und Lästerungen, und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen, und ward ihm gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden, und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Diese Weissagung, die sich fast mit der Beschreibung des kleinen Horns in Daniel 7 deckt, weist unzweifelhaft auf das Papsttum hin. Und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Der Prophet sagt ferner, ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und weiter berichtet er, so jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen, so jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Die 42 Monate bezeichnen dasselbe wie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre oder 1260 Tage aus Daniel 7. Die Zeit, während der die päpstliche Macht das Volk Gottes unterdrücken sollte. Diese Zeitperiode fing, wie in früheren Kapiteln angegeben worden ist, im Jahre 538 nach Christus mit der Oberherrschaft des Papsttums an und endete im Jahre 1798. Zu dieser Zeit wurde der Papst von der französischen Armee gefangen genommen. Die päpstliche Macht erhielt eine tödliche Wunde und die Weissagung erfüllte sich. So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. An dieser Stelle wird ein anderes Sinnbild vorgeführt. Der Prophet sagt, ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Offenbarung 13, Vers 11. Sowohl das Aussehen des Tieres als auch die Art und Weise seines Emporkommens zeigen an, dass die Nation, welche es versinnbildet, verschieden von den Völkern ist, die durch die vorhergegangenen Sinnbilder dargestellt wurden. Die großen Weltreiche, welche die Welt regiert haben, wurden dem Propheten Daniel als Raubtiere gezeigt, die sich erhoben, als die vier Winde unter dem Himmel stürmten wiedereinander auf dem großen Meer. Daniel 7, Vers 2. In Offenbarung 17 erklärte ein Engel, dass Wasser Völker und Scharen und Nationen und Sprachen seien. Offenbarung 17, Vers 15. Winde sind das Sinnbild des Krieges. Die vier Winde des Himmels, die auf dem großen Meer stürmen, versinnbilden die schrecklichen Vorgänge von Eroberungen und Umwälzungen, wodurch Reiche zur Macht gelangten. Aber das Tier mit dem lammähnlichen Hörnern sah der Prophet aufsteigen aus der Erde. Anstatt andere Mächte zu stürzen, um sich deren Stelle einzunehmen, muss die so dargestellte Nation auf bisher unbewohntem Gebiet auftreten und allmählich und friedlich emporkommen. Es konnte demnach nicht unter den sich drängenden und miteinander ringenden Völkern der alten Welt, jenem unruhigen Meer der Völker und Scharen und Heiden und Sprachen, aufsteigen. Es muss auf dem westlichen Erdteil gesucht werden. Welches Volk der neuen Welt fing gerade im Jahre 1798 an, stark und groß zu werden und die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen? Die Anwendung des Sinnbildes bedarf keiner Erörterung. Nur eine Nation entspricht den Angaben der Weissagung. Sie weist unverkennbar auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Wieder und wieder ist der Gedanke, ja manchmal beinahe der genaue Wortlaut des Propheten unbewusst von Rednern und Geschichtsschreibern angewandt worden, wenn sie das Emporkommen und Wachstum dieser Nation beschrieben. Das Tier wurde gesehen, aufsteigen aus der Erde. Und nach einigen Übersetzungen gibt das hier mit aufsteigen übersetzte Wort den Sinn von aufsprießen oder aufwachsen wie eine Pflanze. Wie wir gesehen haben, muss das Volk in bisher unbesiedeltem Gebiet aufkommen. Ein hervorragender Schriftsteller, der das Aufkommen der Vereinigten Staaten schildert, spricht von dem Geheimnis ihres Emporkommens aus der Leere und sagt, wie ein stiller Same wuchsen wir zu einem Reich heran. Eine europäische Zeitung sprach im Jahre 1850 von den Vereinigten Staaten als einem wunderbaren Reich, das hervorbrach und unter dem Schweigen der Erde täglich seine Macht und seinen Stolz vermehrte, The Dublin Nation. Edward Everett sagt in einer Rede über die Pilgerväter dieser Nation, sie sahen sich nach einem zurückgezogenen Ort um, arglos durch seine Verborgenheit und sicher durch seine Abgelegenheit, wo die kleine Gemeinde aus Leiden sich der Gewissensfreiheit erfreuen könnte. Seht die ausgedehnten Gebiete, über die sie in friedlicher Eroberung die Fahnen des Kreuzes getragen haben. Und hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Die lammähnlichen Hörner kennzeichnen Jugend, Unschuld und Milde und stellen treffend den Charakter der Vereinigten Staaten dar zur Zeit, da der Prophet sie aufsteigen sah, nämlich im Jahre 1798. Unter den verbannten Christen, die zuerst nach Amerika flohen und eine Zufluchtsstätte vor der königlichen Unterdrückung und der priesterlichen Unduldsamkeit suchten, waren viele entschlossen, eine Regierung auf der breiten Grundlage bürgerlicher und religiöser Freiheit zu errichten. Ihre Ansichten drückten sie in der Unabhängigkeitserklärung aus, welche die große Wahrheit aufstellte, dass alle Menschen gleich geboren und mit den unveräußerlichen Rechten des Lebens, der Freiheit und des Strebens nach Glück begabt seien. Die Verfassung sicherte dem Volk das Recht der Selbstverwaltung, indem die durch allgemeines Stimmrecht gewählten Vertreter Gesetze erlassen und zur Geltung bringen sollten. Glaubensfreiheit wurde gewährt und jedem gestattet, Gott nach seinem Gewissen anzubeten. Der Republikanismus und der Protestantismus wurden die ersten Grundsätze der Nation. Diese Grundsätze sind das Geheimnis ihrer Macht und ihres Gedeihens. Die Unterdrückten und in den Staub getretenen in der ganzen Christenheit haben sich zu Millionen mit Vorliebe und Erwartungen nach diesem Land gewandt. Die Vereinigten Staaten haben einen Platz unter den mächtigsten Nationen der Erde erlangt. Aber das Tier mit den Hörnern, gleich wie ein Lamm, redete wie ein Drache, und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Offenbarung 13, Verse 11 bis 14. Die Hörner gleich denen eines Lammes und die Drachenstimme des Sinnbildes weisen auf einen grellen Widerspruch zwischen dem Bekenntnis und der Handlungsweise der so dargestellten Nation hin. Das Reden eines Volkes sind die Beschlüsse ihrer gesetzgebenden und richterlichen Behörden. Durch solche wird es die freien und friedlichen Grundsätze, die es als die Grundlage seiner Regierungspolitik aufgestellt hat, Lügen strafen. Die Weissagung, dass es wie ein Drache reden und alle Macht des ersten Tieres vor ihm ausüben wird, sagt klar eine Entwicklung des Geistes der Unduldsamkeit und der Verfolgung voraus, der von den Mächten bekundet wurde, die durch den Drachen und das Tier gleich einem Panther dargestellt sind. Und die Angabe, dass das Tier mit zwei Hörnern macht, dass die Erde und die darauf wohnen das erste Tier anbeten, zeigt an, dass diese Nation ihre Macht dazu gebrauchen wird, einen Gehorsam zu erzwingen, welcher dem Papsttum huldigt. Ein solches Handeln würde den Grundsätzen dieser Regierung, dem Geist ihrer freien Einrichtungen, den direkten und feierlichen Erklärungen der Unabhängigkeit und der Verfassung selbst zuwider sein. Die Gründer der Nation suchten sich weislich gegen die Anwendungen der Staatsgewalt seitens der Kirche mit ihren unvermeidlichen Folgen, Unduldsamkeit und Verfolgung zu sichern. Die Verfassung schreibt vor, der Kongress soll kein Gesetz zur Einführung einer Religion oder gegen eine freie Ausübung derselben erlassen. Auch soll die Religion als eine Befähigung zu irgendeinem öffentlichen Vertrauensposten in den Vereinigten Staaten niemals zur Bedingung gemacht werden. Nur durch offenkundige Verletzung dieser Schutzmauer der nationalen Freiheit kann irgendein religiöser Zwang durch die Regierung ausgeübt werden. Der innere Widerspruch solchen Handelns ist nicht größer, als er im Sinnbild dargestellt ist. Es ist das Tier mit den lammähnlichen Hörnern in seinem Bekenntnis rein mild und unschädlich, das wie ein Drache redet und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Hier wird uns offenbar eine Regierungsform vorgeführt, in der die gesetzgebende Macht in den Händen des Volkes ruht. Eine höchst treffende Bestätigung, dass die Vereinigten Staaten die in der Weissagung angedeutete Nation sind. Aber was ist das Bild des Tieres und wie soll es gemacht werden? Dem ersten Tier wird von dem zweihörnigen Tier ein Bild errichtet. Es wird auch Bild des Tieres genannt. Um daher zu erfahren, was das Bild ist und wie es gemacht werden soll, müssen wir die Merkmale des Tieres selbst, des Papsttums, betrachten. Als die Kirche im Anfang dadurch verderbt wurde, dass sie von der Einfachheit des Evangeliums abwich und heidnische Gebräuche und Zeremonien annahm, verlor sie den Geist und die Kraft Gottes. Und um die Gewissen der Menschen zu beherrschen, suchte sie den Beistand der Staatsgewalt. Die Folge war das Papsttum, eine Kirche, welche die Staatsmacht beherrschte und sie zur Förderung ihrer eigenen Absichten, vornehmlich zur Bestrafung der Ketzerei, einsetzte. Damit nun die Vereinigten Staaten dem Tier ein Bild machen können, muss die religiöse Macht den Staat so beherrschen, dass dieser auch von der Kirche zur Durchführung ihrer eigenen Absichten gebraucht wird. Wo immer die Kirche Staatsgewalt erlangte, verwandte sie sie dazu, Abweichung von ihren Lehren zu bestrafen. Protestantische Kirchen, die den Fußtapfen Roms folgen, Verbindungen mit weltlichen Mächten eingingen, haben ein ähnliches Verlangen bekundet, die Gewissensfreiheit zu beschränken. Ein Beispiel dafür wird uns in den lange fortgesetzten Verfolgungen der Dissenter oder Andersgläubigen der englischen Staatskirche geboten. Während des 16. und 17. Jahrhunderts waren Tausende der nonkonformistischen, andersdenkenden Prediger gezwungen, ihre Gemeinden zu verlassen, und viele Prediger und Glieder erlitten Strafe, Gefängnis, Folter und Marterqualen. Es war der Abfall, der die Kirche anfänglich dahin brachte, die Hilfe des Staates zu suchen, und dadurch wurde der Weg für die Entwicklung des Papsttums des Tieres bereitet. Paulus sagte, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbar werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Demnach wird der Abfall in der Gemeinde den Weg für das Bild des Tieres vorbereiten. Die Bibel erklärt, dass vor dem Kommen des Herrn ein Zustand religiösen Verfalls ähnlich dem der ersten Jahrhunderte eintreten werde. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen greuliche Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Satan wird wirken mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Und alle, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden, werden sich selbst überlassen, kräftige Irrtümer annehmen, so dass sie der Lüge glauben. 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 5, 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 und 2. Thessalonicher 2, Verse 9 bis 11. Wenn dieser Zustand der Gottlosigkeit erreicht sein wird, dann werden auch dieselben Früchte folgen wie in den ersten Jahrhunderten. Die in den protestantischen Kirchen herrschende große Glaubensverschiedenheit wird von vielen als ein entschiedener Beweis angesehen, dass niemals ein Versuch unternommen werden kann, eine Gleichschaltung zu erzwingen. Und doch besteht in den protestantischen Kirchen schon jahrelang ein starkes und wachsendes Bestreben zugunsten einer auf gemeinschaftlichen Lehrpunkten beruhenden Vereinigung. Um diese zu erlangen, müsste die Erörterung aller Themen, worüber nicht alle einig sind, wie wichtig sie auch vom biblischen Standpunkt aus sein mögen, notwendigerweise unterbleiben. Charles Beecher, ein hervorragender amerikanischer Redner, erklärt in einer Predigt im Jahre 1846, dass die Geistlichkeit der evangelisch-protestantischen Gemeinschaften nicht nur von Anfang an unter einem gewaltigen Druck rein menschlicher Furcht stehe, sondern auch in einem von der Wurzel aus verderbten Zustand lebe, atme und sich bewege und sich mit jeder Stunde an jegliches niedere Element ihrer Natur wenden müsse, um die Wahrheit zum Schweigen zu bringen und die Knie vor der Macht des Abfalls zu beugen. Ging es nicht so mit Rom? Leben wir nicht das gleiche Leben? Und was sehen wir gerade vor uns? Ein anderes allgemeines Konzil, eine kirchliche Weltvereinigung, eine evangelische Allianz und ein allgemeines Glaubensbekenntnis. Wird dies einmal erlangt, dann wird es in der Bemühung, vollständige Übereinstimmung zu erzielen, nur noch ein Schritt zur Anwendung von Gewalt sein. Wenn die leitenden Kirchen der Vereinigten Staaten sich in den Punkten der Lehre, die sie gemeinsam halten, vereinigen und den Staat beeinflussen, ihre Verordnungen durchzusetzen und ihre Satzungen zu unterstützen, dann wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben und die Verhängung bürgerlicher Strafen über die Andersgläubigen wird die unausbleibliche Folge sein. Das Tier mit den zwei Hörnern macht oder bestimmt, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Offenbarung 13, Vers 16 und 17. Die Warnung des dritten Engels lautet: So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken. Das Tier, das in dieser Botschaft erwähnt und dessen Anbetung durch das zweihörnige Tier erzwungen wird, ist das erste oder pantherähnliche Tier von Offenbarung 13, das Papsttum. Das Bild des Tieres stellt jene Form des abgefallenen Protestantismus dar, die sich entwickeln wird, wenn die protestantischen Kirchen die Hilfe des Staates zur Erzwingung ihrer Lehrsätze suchen werden. Das Mahlzeichen des Tieres bleibt uns noch zu beschreiben übrig. Nach der Warnung vor der Anbetung des Tieres und seines Bildes erklärt die Weissagung: Hier sind die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. da die, die Gottes Gebote halten, auf diese Weise denen gegenübergestellt werden, die das Tier und sein Bild anbeten und sein Malzeichen annehmen, so folgt daraus, dass die Beachtung des Gesetzes Gottes einerseits und dessen Übertretung andererseits die Anbeter Gottes von den Anbetern des Tieres unterscheiden wird. Das besondere Merkmal des Tieres und mithin auch seines Bildes ist die Übertretung der Gebote Gottes. Daniel sagt von dem kleinen Horn, dem Papsttum, er wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Daniel 7,25. Paulus nennt diese Macht Mensch der Sünde, der sich über Gott erheben würde. Die eine Weissagung ergänzt die andere. Nur durch Veränderung des göttlichen Gesetzes konnte sich das Papsttum über Gott erheben. Wer aber wissentlich das so veränderte Gesetz hält, gibt dadurch jener Macht, die es verändert hat, die höchste Ehre. Ein solcher Gehorsam gegen die päpstlichen Gesetze würde ein Zeichen des Bündnisses mit dem Papsttum anstatt mit Gott sein. Das Papsttum hat versucht, das Gesetz Gottes zu verändern. Das zweite Gebot, das die Anbetung von Bildern verbietet, ist aus dem Gesetz entfernt und das vierte ist so verändert worden, dass es die Feier des ersten statt des siebenten Wochentages als Sabbat gutheißt. Doch die Römlinge bestehen darauf, dass das zweite Gebot ausgelassen wurde, weil es in dem ersten enthalten und deshalb überflüssig sei und dass sie das Gesetz genauso geben, wie Gott es verstanden haben wollte. Dies kann aber nicht die von den Propheten vorhergesagte Veränderung sein. Es ist von einer absichtlichen, reiflich überlegten Veränderung die Rede. Er wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Die an dem vierten Gebot vorgenommene Veränderung entspricht genau der Weissagung. Als die einzige Autorität dafür verweist man auf die Kirche. Hierdurch erhebt sich die päpstliche Macht offen über Gott. Während die Anbeter Gottes sich ganz besonders durch die Beachtung des vierten Gebotes auszeichnen, da dieses das Zeichen seiner Schöpfungsmacht ist und bezeugt, dass Gott ein Recht auf die Ehrfurcht und Anbetung der Menschen hat, so werden sich die Anbeter des Tieres durch ihre Bemühungen kennzeichnen, den Gedächtnistag des Schöpfers abzuschaffen, um die Einrichtung Roms zu erheben. Die 10 Gebote Gottes nach 2. Mose 20. 1. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 3. Du sollst im Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 4. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 5. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. 6. Du sollst nicht töten. 7. Du sollst nicht Ehe brechen. 8. Du sollst nicht stehlen. 9. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 10. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Die veränderten 10 Gebote nach dem katholischen Katechismus. 1. Du sollst nur an einen Gott glauben. 2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. 3. Du sollst den Sonntag heiligen. 4. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden. 5. Du sollst nicht töten. 6. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben. 7. Du sollst nicht stehlen. 8. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. 9. Du sollst nicht Unkeusches begehren. 10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Quellenangabe: Katholischer Katechismus für das Bistum Basel. Herausgegeben und verordnet vom Bischöflichen Ordinariat Luzern. Druck und Verlag von Räber und Kie, 1933. In Daniel 7, Vers 25 heißt es: Er wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Es war des Sonntags wegen, dass das Papsttum zuerst seine anmaßenden Ansprüche geltend machte, und als es zum ersten Mal den Staat zur Hilfe rief, war es, um die Feier des Sonntags als den Tag des Herrn zu erzwingen. Aber die Bibel verweist auf den siebenten und nicht auf den ersten Tag als den Tag des Herrn. Christus sagte: So ist der Menschensohn ein Herr auch des Sabbats. Das vierte Gebot erklärt: Am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Und der Herr selbst spricht durch den Propheten Jesaja von ihm als von meinem heiligen Tage. Markus 2,28, 2. Mose 20, Vers 10 und Jesaja 58, Vers 13. Die so oft vorgebrachte Behauptung, dass Christus den Sabbat verändert habe, wird durch seine eigenen Worte widerlegt. In der Bergpredigt sagte er: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschehe. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Matthäus 5, 17 bis 19. Es ist eine von den Protestanten allgemein zugestandene Tatsache, dass die Heilige Schrift keinen Beweis für die Veränderung des Sabbats bietet. Dies wird in den verschiedensten Veröffentlichungen deutlich gelehrt. So rechnet die Augsburger Konfession den Sonntag zu den menschlichen Satzungen um gute Ordnung, Einigkeit und Friedenswillen erfunden. Ein berühmter Theologe Deutschlands erklärt, dass wir den Sonntag nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus der kirchlichen Überlieferung haben. Ja, er behauptet, dass Christus oder seine Apostel den Sonntag und die Feiertage verordnet, lässt sich nicht nur nicht erweisen, sondern es lässt sich sogar das Gegenteil zu aller nach Lage der Zeugnisse denkbaren Evidenz bringen. Professor Beischlag, der Altkatholizismus, Seite 52 und 53. Das Gleiche sagen die Schriften der von den verschiedenen protestantischen Gemeinden gebildeten amerikanischen Traktatgesellschaft und der amerikanischen Sonntagsschulunion. Eines dieser Werke anerkennt das gänzliche Schweigen des Neuen Testaments, soweit dies ein bestimmtes Gebot für den Sabbat, Sonntag, den ersten Wochentag, oder besondere Vorschriften für dessen Beachtung anbelangt. Ein anderer sagt: Bis zur Zeit des Todes Christi war keine Veränderung des Tages gemacht worden, und soweit der Bericht geht, gaben sie, nämlich die Apostel, keinen ausdrücklichen Befehl zur Aufhebung des siebenten Tagsabbats und zu dessen Feier am ersten Wochentag. Die Katholiken geben zu, dass eine Veränderung des Sabbats von ihrer Kirche vorgenommen wurde, und erklärten, dass die Protestanten durch die Sonntagsfeier ihre Macht anerkennen. In dem katholischen Katechismus der christlichen Religion findet sich als Antwort auf die Frage, welchen Tag man nach dem vierten Gebot halten solle, diese Aussage. Unter dem alten Gesetz war der Samstag der geheiligte Tag, aber die Kirche, angewiesen durch Jesus Christus und geleitet von dem Geist Gottes, hat den Sonntag an die Stelle des Sabbats gesetzt, so dass wir nun den ersten, nicht aber den siebenten Tag heiligen. Sonntag bedeutet und ist jetzt der Tag des Herrn. Als das Zeichen der päpstlichen Autorität führen päpstliche Schreiber gerade die Verlegung des Sabbats auf Sonntag an, was die Protestanten zugeben, da sie durch die Beachtung des Sonntags die Macht der Kirche anerkennen, Feste einzusetzen und ihre Übertretung als Sünde zu rechnen. Dies wird aufs Deutlichste in der Augsburger Konfession Artikel 28 bezeugt, die erklärt, dass von der katholischen Kirche wird kein Beispiel so hoch herausgehoben und angeführt als die Verwandlung des Sabbats und wollen daraus beweisen, dass die Gewalt der Kirche groß sei, die, weil sie von den 10 Geboten entbunden und etwas daran verändert hat. Was ist daher die Veränderung des Sabbats anders als das Mahlzeichen der Autorität der römischen Kirche, das Mahlzeichen des Tieres? Die römische Kirche hat ihre Ansprüche auf Oberherrschaft nicht fahren lassen, und wenn die Welt und die protestantischen Kirchen einen von ihr geschaffenen Sabbat annehmen und den biblischen Sabbat verwerfen, so stimmen sie im Grunde dieser Anmaßung zu. Sie mögen sich wohl auf die Autorität der Väter oder der Überlieferungen für die Veränderungen berufen. Doch indem sie das tun, verleugnen sie gerade den Grundsatz, der sie von Rom trennt, dass die Bibel, und zwar die Bibel allein, die Religion der Protestanten enthält. Der Anhänger Roms kann sehen, dass sie sich selbst betrügen und absichtlich ihre Augen vor den gegebenen Tatsachen verschließen. Wenn die Bewegung, den Sonntag zu erzwingen, Anklang findet, freut er sich in der Gewissheit, dass mit der Zeit die ganze protestantische Welt unter das Banner Roms kommen werde. Die Katholiken behaupten, die Beachtung des Sonntags seitens der Protestanten ist eine Huldigung, die sie sich selbst zum Trotz der Macht der katholischen Kirche zollen. Die erzwungene Sonntagsfeier seitens der protestantischen Kirchen ist eine Erzwingung der Anbetung des Papsttums des Tieres. Wer die Ansprüche des vierten Gebots versteht und doch die Beachtung des falschen statt des wahren Sabbats hält, huldigt dadurch jene Macht, die sie befohlen hat. Aber gerade durch die Handlungsweise, eine religiöse Pflicht durch den Staat zu erzwingen, machen die Kirchen selbst dem Tier ein Bild. Demnach ist die erzwungene Durchführung der Sonntagsfeier ein Erzwingen der Anbetung des Tieres und seines Bildes. Aber die Christen vergangener Zeiten hielten den Sonntag in der Meinung, dass sie dadurch den Sabbat der Bibel feierten. Und es gibt heute noch wahre Christen in jeder Kirche, die römisch-katholische nicht ausgenommen, die aufrichtig glauben, der Sonntag sei der von Gott verordnete Sabbattag. Gott nimmt ihre aufrichtige Absicht und ihre Redlichkeit vor ihm an. Doch wenn die Sonntagsfeier durch Gesetze eingeführt und die Welt über die Verpflichtungen gegen den wahren Sabbat aufgeklärt werden wird, dann werden alle, die Gottes Gebot übertreten, um einer Verordnung nachzukommen, die keine höhere Autorität als die Roms hat, dadurch das Papsttum mehr als Gott ehren. Sie zollen Rom und der Macht, die eine von Rom eingeführte Verordnung erzwingt, ihre Huldigung. Sie beten das Tier und sein Bild an. Wenn Menschen die Einrichtung, von der Gott gesagt hat, sie sei das Zeichen seiner Autorität, verwerfen und stattdessen das ehren, was Rom als Merkmal seiner Oberherrschaft erwählt hat, so nehmen sie dadurch das Zeichen des Bündnisses mit Rom, das Mahlzeichen des Tieres, an. Erst wenn die Entscheidung auf diese Weise deutlich den Menschen entgegentritt, wenn sie wählen müssen zwischen den Geboten Gottes und Menschengeboten, dann werden diejenigen, die in ihrer Übertretung beharren, das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Die allerschrecklichste Drohung, die je an Sterbliche gemacht wurde, findet sich in der dritten Engelsbotschaft. Es muss eine fürchterliche Sünde sein, die den Zorn Gottes ohne jede Gnade auf die Häupter der Schuldigen herabbringt. Die Menschen sollen über diese höchst wichtige Sache nicht im Dunkeln gelassen werden. Die Warnung vor dieser Sünde muss an die Welt ergehen, ehe Gottes Gerichte sie heimsuchen, damit alle wissen können, warum sie erfolgen und Gelegenheit haben, ihnen zu entrinnen. Die Weissagung erklärt, dass der erste Engel seine Botschaft allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern richte. Die Warnung des dritten Engels, die einen Teil derselben dreifachen Botschaft bildet, soll keine geringere Ausdehnung haben. Nach der Weissagung wird sie von einem Engel, der mitten durch den Himmel fliegt, mit lauter Stimme verkündigt, und sie wird die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich lenken. Beim Ausgang des Kampfes wird die gesamte Christenheit in zwei Klassen geteilt sein: die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten, und die, welche das Tier und sein Bild anbeten und sein Mahlzeichen annehmen. Wenn auch Kirche und Staat ihre Macht vereinigen werden, um die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte zu zwingen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, Offenbarung 13, Vers 16, so wird doch das Volk Gottes diesem Zwang widerstehen. Der Prophet sah schon auf Patmos, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und sein Mahlzeichen und seines Namens Zahl, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied Mose und das Lied des Lammes. Offenbarung 15, Verse 2 und 3.